So, Leinöl, der Tod auf Raten. Das war ein Posting, was ich auf Social Media gesehen habe. Und ich habe das zum Anlass genommen, dass ich Conny Röhm mal wieder zum Podcast-Interview eingeladen habe. Und wir werden über die Fettverdauung beim Pferd sprechen. Denn nein, das Argument, ich fütter meinem Pferd schon 30 Jahre Leinöl und es ist nicht tot, ist natürlich kein Totschlagargument dafür, dass Leinöl gesund oder ungesund ist. Und deswegen wollen wir das Ganze ein bisschen fachlicher aufziehen und ein bisschen über Fettverdauung sprechen. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude in der neuen Podcast-Folge. Und damit herzlich willkommen im Podcast Kernkompetenz Pferd, deinem Podcast für Pferdegesundheit. Hier erhältst du fundiertes Fachwissen, praktische Fähigkeiten und wir schwenken immer wieder auch auf dich, auf deine Gesundheit, denn zur Partnerschaft Pferd gehörst du und dein Pferd. In diesem Sinne wollen wir hier die Pferdewelt bewusst, aktiv, jeden Tag ein bisschen gesünder gestalten. Ich bin Dr. Veronika Klein, Fachtierärztin für Pferde, Reiterin, Trainerin, Chiropraktikerin und Gründerin von Kernkompetenz Pferd und ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd wollen wir jetzt reinsteigen und ich wünsche dir eine informative Zeit und freue mich sehr über dein Feedback zu den einzelnen Themen. So, wir wollen, also erstmal hallo Conny, dass du mal wieder im Podcast bist.
Mahlzeit.
es gab auf Social Media mal wieder, wir haben das jetzt mal zum Anlass genommen, ein Reel und es wurde mir angezeigt und es stand drauf, Leinöl, der Tod in Raten für dein Pferd. Und ich, das ist wie so ein Unfall, wo du hinguckst und dann musste ich natürlich die ganzen Kommentare durchlesen und dann sind wir ja ein bisschen in Austausch gegangen und deswegen haben wir gedacht, wir machen hier mal einen sehr sachlichen, rein auf physiologischen, Makronährstoffen, faktenbasierten Podcast. Und dann hat jeder Infos an der Hand, wie er das einordnen kann. Bist du dabei?
Yes, auf jeden Fall.
Ich würde sagen, wir starten ganz lean vorne. Was sind eigentlich Makronährstoffe? Und ich bin ja ein kleiner Nerd, was Ernährung angeht, auch meinerseits. Das heißt, ich tracke tatsächlich in meiner Ration, nicht die meines Pferdes, meiner, die Makronährstoffe, also wie viel Kohlenhydrate, Fette und Proteine nehme ich auf. Von daher steigen wir da mal ins Thema ein. Wie viel oder welche Makronährstoffe braucht denn das Pferd und wie viel davon, um gesund zu bleiben?
Ja, also der Unterschied zwischen Mikro- und Makronährstoffen ist, Mikro ist klein, Makro ist groß. Also der Name ist schon Programm. Und Makronährstoffe, da haben wir die Kohlenhydrate. Ja, also das, was wir so salopp manchmal als Zucker beschreiben, wobei beim Pferd ja die Kohlenhydrate in ganz unterschiedlicher Form kommen. Also das ist ein bisschen mehr als das. Dann haben wir die Proteine und natürlich die Fette. Das sind die drei großen Gruppen erstmal, die man so grundsätzlich in der Ernährung haben muss, auch beim Pferd. Und natürlich ganz vorneweg braucht ein Pferd Kohlenhydrate, genauso wie wir auch, wie jedes Wirbeltier. Und danach die Proteine, also die Eiweiße für alles, was Weichgewebe ist, Blut etc., auch Immunsystem und so weiter. Und dann natürlich auch die Fette und Fettsäuren. Das sind das eine würde jetzt beim Pferd besonders ja über die Nahrung kommen, ja, und das andere produziert das Pferd ja auch selber. Das darf man da ja bei nicht vergessen, ne?
Es gibt ja auch eine spannende Untersuchung beim Menschen, wo sie eine Gruppe fettfrei oder fettarm ernährt haben und eine fettreich. Und es ist ja sowieso schwierig, was Studien angeht bei Mensch und Ernährung. Aber das Spannende hier war ja, dass das abgebrochen worden ist nach ein paar Jahren, weil die fettarm ernährte Gruppe signifikant mehr Todesfälle hatte und man deswegen gesagt hat, das können wir ethisch nicht mehr vertreten, dass wir diesen Menschen sagen, sie sollen fettarm essen. Jetzt kommt's wie immer auf die Dosis an und welche Fette. Von daher magst du uns noch mal ein bisschen was zu Fetten, zu Unterschieden sagen, weil was ist jetzt ein Rohfett? Weil oft wird ja gesagt, Fette oder Fett per se braucht natürlich das Pferd, aber wo liegt jetzt der Unterschied zwischen Rohfett, Fett, Ölen, gesättigt, ungesättigt, 3, 6.
Genau.
Was brauchen wir denn jetzt?
Was brauchen wir denn jetzt? Ja, also grundsätzlich braucht ein Pferd genauso wie der Mensch Nahrungsfette. Das ist auch nichts, woran man rütteln kann. Der Körper ist abhängig davon, dass er eine geringe Menge Nahrungsfette aufnimmt beim Pferd. Dafür ist es auch ausgelegt. Anders aber als bei anderen Säugetieren natürlich nicht allzu viel. Nur das muss man ganz ehrlich sagen. Wir jetzt zum Beispiel als Allesesser haben da viel bessere Möglichkeiten, Nahrungsfette zu verwerten, aber trotzdem braucht das Pferd Nahrungsfette. Und aus chemischer Sicht bestehen Fette immer aus einem Glycerinmolekül in der Mitte und 3 Fettsäuren außenrum. Deswegen spricht man auch in der Regel von Triglyceriden. In der Mitte also Glycerin und 3 Fettsäuren, also Triglyceride. Und je nachdem, welche Fettsäuren außen drumherum sind oder die dran enthalten sind, verändert sich die Wirkung im Körper und auch seine physikalische Eigenschaft, wenn man sich das also einfach annimmt. Und wenn wir jetzt ganz vorne anfangen, also wenn wir sehen ja in Futteranalysen zum Beispiel diesen Terminus Rohfett. Und immer wenn wir das lesen und das hören, immer wenn davon die Rede ist, dann ist damit nicht nur das echte Fett gemeint, sondern ein sogenannter analytischer Summenwert. Ne? Das heißt, in dem Rohfett, was wir zum Beispiel in der Heuanalyse oder so sehen, da sind die Triglyceride, also die echten Fette drin, aber eben auch freie Fettsäuren, Phospholipide und Wachse. Und gerade die Wachse zum Beispiel, die sehen wir beim Gras ja auch. Also was macht ein Glas, wenn Gras jetzt so auf der Wiese schimmert, ja, das, was wir da sehen, sind die Wachse, die da oben drauf sind. Das heißt, der Rohfettgehalt erstmal ist so ein technischer Messwert, ne? Und die Frage ist immer, wie viel ist davon verdaulich? Und dann haben wir einen Unterschied zwischen Fetten und Ölen. Der ist rein physikalisch, der hat gar nichts mit der physiologischen Wirkung zu tun. Fette, die sind ähnlich wie Butter, ja, bei Raumtemperatur fest, ja, oder eben auch sowas wie Kokosöl ist ja auch bei Raumtemperatur eigentlich fest und streichfähig. Und Öle sind bei Raumtemperatur flüssig. Das ist der eigentliche Unterschied des beiden. Aber das sagt jetzt auch noch nichts über die Verdaulichkeit oder die Wertigkeit oder die Qualität natürlich auch. Und der Grund, der liegt eigentlich in der chemischen Struktur des Ganzen. Das heißt, Fette enthalten mehr gesättigte Fettsäuren, wenn die bei Zimmertemperatur feste Verbindung eingehen. Und Öle enthalten überwiegend ungesättigte Fettsäuren, die durch die Doppelbindung ja, eine andere Form haben. Ja, also die sind quasi nicht stabil, sondern die sind so geknickt oder in sich so ein bisschen gedreht und deswegen bleiben die übrigens auch flüssig. Und wir sehen ja, auch wenn die flüssig sind, die sind ja nicht so flüssig wie Wasser. Ja, die sind ja schon irgendwie so ein bisschen dickflüssig. Ja, aber das ist eigentlich eine Frage der chemischen Struktur. Aber diese gesättigten und die ungesättigten Fettsäuren, das ist eigentlich ganz spannend. Bei diesen gesättigten Fettsäuren, da rein chemisch gesehen, ein bisschen kompliziert jetzt, müsst ihr euch nicht merken, da haben wir eigentlich keine Doppelbindung zwischen den enthaltenen Kohlenstoffatomen. Die sind auch sehr, sehr wenig anfällig für Oxidation und die haben wir aber tatsächlich gar nicht so häufig. Die sind also in der Pferdeernährung sowieso kaum, ne? In der Humanernährung schon ein bisschen mehr. Und dann haben wir einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Also es gibt gesättigte, einfach und mehrfach ungesättigte. Und zum Beispiel einfach ungesättigte Fettsäuren hätten wir jetzt zum Beispiel in der Ernährung schon mal im Rapsöl, wenn das kalt gepresst ist. Ja, sehen wir in der Pferdeernährung nicht so häufig, aber da käme das vor. Und dann haben wir natürlich noch die mehrfach gesättigten Fettsäuren. Die haben einfach zwischen den Kohlenstoffatomen ganz 2 oder mehr Doppelbindungen. Die sind sehr, sehr stabil, aber eben auch sehr oxidationsanfällig. Und dazu gehört eben das Leinöl, dazu gehört aber auch das Hanföl, dazu gehören alle Fischöle und dazu gehören auch, das muss ich ganz ehrlich sagen, wir finden auf Weidegras und auf Heu hauptsächlich mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Das heißt, dass diese Oxidationsprozessen unterlegen sind, ist relativ normal, aber sie haben eben auch oder sie bieten für das Pferd eben auch den höchsten Mehrwert, was Ernährung angeht.
Vielleicht noch, weil ich das tatsächlich auch durch die Menschenthematik immer mal wieder gefragt werde, ist tatsächlich Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Ja. Weil wir natürlich, wenn wir jetzt in Instagram reingehen oder was auch immer wir lesen möchten zu dem Thema als Mensch, dann ist natürlich Leinöl etwas, was mehr vorne findet oder gutes Olivenöl, wenn man das so bezeichnen möchte. Und natürlich weiß ich nicht, Sonnenblumenöl ist was, was wir eher wegen dem Verhältnis nicht so essen sollen. Und dann wird natürlich wild hin und her diskutiert, wenn wir schon Fette essen, dann müssen es gute Fette sein. Gut ist für mich immer so ein doofes Wort, weil das beschreibt auch, halt nichts. Ne? Also es ist ja ein nichtssagendes Wort. Muss ich da beim Pferd drauf achten, wie das Verhältnis von Omega-3 zu 6 ist? Macht es überhaupt Sinn, da in dieses Thema so tief reinzugehen? Nimmt das Pferd auch automatisch? Mhm. Ne? Also da fängt ja dann die Fragerei an.
Genau.
Ist das Leinöl oder kann ich mit Rapsöl nehmen? Oder ist das überhaupt relevant, frage ich mich.
Ist das überhaupt relevant? Also aus wissenschaftlicher Sicht muss ich jetzt sagen, ja, das ist super relevant. Aus der Praxis muss ich sagen, wir füttern oder im Normalfall bei einem gesunden Pferd brauchen wir eigentlich gar nicht so viel Öl in der Ration, wenn überhaupt, weil das meiste kommt übers Weidegras. Wenn wir natürlich ein Pferd haben, was nicht gesund ist oder spezielle Anforderungen aus der Ernährung stellt und wir müssen dann in Nahrungsfette gehen, dann würde ich auf jeden Fall drauf schauen, dass das Verhältnis zwischen Omega-3 und 6 vernünftig ist. Aber vielleicht müssen wir vorher mal klären, was ist das eigentlich, Omega-3 und 6? Und das ist im Endeffekt ja eine Untergruppe von mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Das waren die mit den vielen Bindungsformen, mit den Kohlenstoffatomen. Ne? Und die, das waren ja auch die, die so ein bisschen empfindlicher sind übrigens. Aber wie gesagt, das Omega-3 und 6, das ist so eine Gruppe unterschiedlicher ungesättigter Fettsäuren. Und die Omega-3-Fettsäuren, zum Beispiel, das ist die sogenannte Alpha-Linolensäure, aber eben auch EPA und DHA-Fettsäuren, die im Moment ganz modern sind. Und die kommen ja so in Leinöl vor allem, aber eben auch in Algenölen, in Fischöl, in Weidegras, nochmal um es zu sagen. Ja, da haben wir also Omega-3-Fettsäuren. Und die Wirkung ist in der Theorie in großer Menge entzündungshemmend, zellschützend, immunmodulierend, super für Nervensystem und Haut und so weiter. In der Theorie. In der Praxis ist es natürlich äußerst mühsam zu sagen, ab wann haben wir wirklich einen nachweislich entzündungshemmenden Effekt auf ein Pferd? Wie viel müssen wir davon füttern? Und ist das wirklich so der Stein der Weisen oder ist es ein nettes Add-on? Und da müssen wir einfach mal realistisch sein. Wir haben ein 500 Kilo Tier im Zweifelsfalle. Wie groß wird der Einfluss von einer geringen Menge Öl denn da jetzt sein? Und Schaden tut es natürlich nicht, aber wer glaubt, dass eine gewisse Menge von so einem Öl einen großen Entzündungsprozess wirklich maximal beeinflussen wird, der ist auf dem Holzweg. Ja, weil das Tier ist einfach relativ groß. Wie gesagt, Schaden tut es nicht und das Pferd braucht sie auch. Das ist halt wichtig, dass wir das nicht vergessen. Das Pferd braucht Fettsäuren aus verschiedenen Gründen, ja, aber wir können das einfach nicht isoliert anschauen. Gucken wir noch die Omega-6-Fettsäuren an. Die haben wir hauptsächlich in Sonnenblumenöl, Sojaöl, was wir in der Ernährung auch nicht so sehen, Maiskeimöl, aber eben auch die Omega-Fettsäuren in Getreidekernen, also in Getreidekeimen im Endeffekt. Die sind sehr Omega-6-haltig und die sind teilweise entzündungsfördernd, ja, müssen jedoch eben im Verhältnis, in der Theorie, dann zu Omega-3 ausgewogen gefüttert werden. So die Theorie. Teilweise entzündungsfördernd. Was heißt das denn jetzt? Müssen wir uns vorstellen, dass wir jetzt irgendwo eine kleine Entzündung haben und jetzt füttern wir Sonnenblumenöl und morgen ist das Pferd tot? Sicherlich nicht. Denn diese Entzündungsförderung, die wir da haben, die braucht der Körper auch. Nicht nur die Entzündungshemmung, sondern auch die Entzündungsförderung, denn die ist wichtig für Immunreaktionen. Das heißt, diese vermeintlich dieses Wort ist so negativ besetzt, entzündungsfördernd. Das ist manchmal ganz gut, wenn der Körper so einen kleinen Kick kriegt, dass er jetzt mit also eine größere Immunreaktion da mal produziert, damit es einfach eine bessere Heilung gibt. Denn diese Entzündungsprozesse, die sind wichtig für Heilung. Und das heißt, es sollte ein vernünftiges Verhältnis natürlich sein. Aber wir müssen eben gucken, dass wir da auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, was die was die maximalen Effekte angeht.
Okay, wir halten also Fett.
Halten Fett.
Genau, wir sind beim Thema Fett. Wir halten fest, Pferde brauchen definitiv Fette, da sind wir uns jetzt schon mal completely einig. Es macht auf keinen Fall den Großteil der Ration raus. Das haben wir auch schon mitgenommen. Und am Ende ist die Relevanz von den ganzen unterschiedlichen Fetten, wie es in der Human da eher gelebt wird, eher nebensächlich, sagen wir es mal so. Ja. Dann kommt der große Punkt der Anatomie. Denn das Nächste, was natürlich dann drinsteht, ist, dass Pferde keine Gallenblase haben. Und manche daraus schließen, dass das Pferd kein Fett verdauen kann, weil es ja keine Gallenblase hat. Und ich finde es ein bisschen, naja, es ist ja nicht gelogen, dass das Pferd keine Gallenblase hat. Es hat keine Gallenblase, Punkt, das ist Fakt. Und dann wird aber der zweite Satz irgendwie wird ja dann weggelassen oder ausgespart. Wenn man in diese Fütterungsbücher mal reinschaut, dann steht da ja faktisch drin, dass die Galle beim Pferd kontinuierlich, da steht tatsächlich im Buch, in großen Mengen in das Lumen des Dünndarms eingeleitet wird.
Absolut.
Da die Gallenblase fehlt. Also da ist der Satz ja in diesen Fachbüchern genau andersrum. Also Galle wird kontinuierlich in großen Mengen produziert und im Dünndarm abgegeben, da das Pferd keine Gallenblase hat. Und in Social Media wird daraus, das Pferd hat keine Gallenblase, deswegen kann es kein Fett verdauen. Das finde ich immer ein bisschen ungünstig, weil das ja die Anatomie nicht erklärt worden ist.
Richtig. Und das ist tatsächlich auch so. Und wenn man mal ein Pferd seziert hat, ich meine, du als Tierärztin hast ja viele Pferde von innen gesehen und ich in meinem Beruf ja auch. Und in dem Moment, wo man mal so eine Pferdeleber in der Hand hat und auch den Einlass von der Leber in den Dünndarm gesehen hat und den in der Hand gehalten hat, dann hat man auch eine Idee, wie groß dieses Gefäß eigentlich ist, um zu verstehen, wie viel Flüssigkeit da wirklich sekretiert wird. Und die Leber vom Pferd ist ja so ein richtig cooles Organ. Ich liebe Lebern. Die sind einfach wunderschön. Das ist eines der schönsten Organe, die ein Pferd hat, dicht gefolgt vom Dünndarmfächer. Aber abgesehen davon, die Leber, die produziert ja Gallensekret und das besteht eben aus Sekret und Gallensäure. Also wir können das ja trennen, ja, der Gallensäureanteil im Gallensekret. Aber das ist einfach eine immense Menge und die Leber an sich, die filtert ja auch immense Mengen an Flüssigkeit jeden Tag. Das wird ja auch gerne vergessen. Das heißt, wenn man so schon alleine die Pfortader sieht, wie die in die Leber hineingeht, und dann von da aus eben Galle im Endeffekt in den Dünndarm sekretiert, da ist schon ordentlich Musik im Kasten. Und ich finde es halt auch, ich will nicht sagen befremdlich, aber ich finde es komisch, dass das sind ja nun mal auch anatomische Gegebenheiten, die sind ja nicht neu, die haben Pferde schon seit vielen, vielen tausend Jahren, dass sowas dann gerne vergessen wird. Ne? Und dieses Gallensekret, wir reden da ja wirklich über Liter. Die Wissenschaft, das kommt ein bisschen aufs Pferd an und auch auf die Ernährungsgewohnheit, ein bisschen wahrscheinlich auch auf die Genetik, wie viel Liter das sind, aber es sind mindestens 6 bis zu 15 Liter Gallensekret pro Tag in 24 Stunden. Ja, das ist wie ein Kasten Wasser, mehr oder weniger, was da so permanent reintropft. Und das ist nicht wenig, gemessen daran, dass wir von Gallensäure eine winzige Menge brauchen, um Fette zu emulgieren. Das heißt, das ist so ein bisschen, ihr könnt euch das vorstellen, wie wenn ihr spült mit der Hand und ihr habt so einen schönen Fettfilm oben auf dem Spülwasser und da kommt ein Tropfen Spülmittel rein. Daran sieht man das schön, wie das emulgiert. Das heißt, wie sich die Oberflächenspannung dieses Wasser-Fettgemisches sofort verändert. Und das ist, glaube ich, eigentlich eines der schönsten Bilder, die man sich vorstellen kann, wie wenig Gallensäure es braucht oder Gallensekret es braucht, um eine Wasserfettmischung, also eine Flüssigkeitsfettmischung tatsächlich anzugreifen und zu verändern. Also es ist nicht so, dass das 1:1 sein muss. Das heißt, 1 Gramm Fett braucht jetzt auch nicht 1 Gramm Gallensekret, sondern wir brauchen viel weniger Gallensekret für 1 Gramm Fett.
So, jetzt haben wir viel über Galle gesprochen. Damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, erklär uns einmal ganz kurz, wie werden Fette denn im Pferd verdaut? Also die kommen jetzt vorne rein mit Heu, Gras oder eben Öl. Was passiert im Körper?
Also das ist eigentlich ein ganz einfacher Prozess. Also das Fett kommt rein, ne, geht durch den Magen, da ist es relativ unbehelligt und dann läuft das in den Dünndarm und direkt am Anfang vom Dünndarm ist ja der Galleneingang in das Pferd. Das heißt, da kommt dann das ganze Gallensekret mit der Gallensäure rein. Das heißt, da werden die Fette aus der Nahrung jetzt durch Gallensalze, also Gallensäure, ja, die von der Leber produziert werden und beim Pferd halt nicht in einer Gallen Blase gespeichert, sondern das läuft halt direkt durch. Die werden da emulgiert, da wird also die Oberflächenspannung verändert. Und in diesem Vorgang werden also die großen Fetttröpfchen in ganz kleine Einheiten zerspalten. Und das macht die Angriffsfläche auch für Enzyme einfach viel besser. Ja, das sind also die fettspaltenden Enzyme, das sind die sogenannten Lipasen. Und durch diese Spaltung wird also die Angriffsoberfläche vergrößert. Ne? Und diese Grundbausteine, die dann übrig bleiben, das sind dann also Monoglyceride, das sind doch freie Fettsäuren eben und kleinere Fetttröpfchen. Und diese kleinen Moleküle, die werden dann eben von der Darmschleimhaut aufgenommen, aber auch nicht so einfach, denn damit das tatsächlich funktioniert, da kriegen die so ein lustiges Hütchen, das heißt, das ist ein wasserbasiertes kleines, oder eine kleine Struktur, ja, das sind Chylomikronen. Und das sind so kleine fettwassergefüllte Partikel und damit läuft im Endeffekt dann die Resorption tatsächlich ab. Das heißt, diese wasserunlöslichen Fette werden jetzt im Endeffekt eingepackt, die kriegen so ein Hütchen, ja, und die werden dann eben weiter transportiert durch die Darmschleimhaut, ne, und sind dann in dieser Form auch im Blutstrom tatsächlich, ne, und werden dann im Endeffekt weitergegeben. Sie machen noch einen kleinen Zwischenschritt, aber das würde jetzt zu weit führen. Ja, und dann kommen sie schlussendlich irgendwann an der Leber vorbei, also relativ schnell an der Leber vorbei, die das dann einfach weiter verwertet, entweder für sich selbst oder eben für den Rest des Körpers. Das heißt, da kommt es dann im Endeffekt zu einer ganz klassischen Fettnutzung.
Das heißt, das Pferd hat Gallensäure, es kann definitiv Fette verwerten. Da geht kein Weg dran vorbei.
Absolut und gar nicht so wenig.
Wir fassen zusammen, das Fett kommt ins Pferd vorne rein, dann geht es durch den Magen, geht in den Dünndarm, wird zerschnitten, wird quasi umhüllt von etwas, damit es löslich wird, geht durch die Darmwand durch in das Blut und wird dann dort verarbeitet.
Genau.
Und das Ziel ist ja tatsächlich, weil ja der Dünndarm ja für die Resorption von Nährstoffen, das ist ja seine Aufgabe, dass ja eigentlich so 80-90% im Idealfall der Fette dort verdaut. Ja. Unresorbiert werden.
Genau.
Da kommt jetzt der nächste Punkt natürlich rein, der auch nicht unberechtigt ist.
Ja.
Dass wenn zu viel Fett gegeben wird, wie du ja auch gesagt hast, es ist ja kein großer Anteil in der Ration, dann geht es durch den Dünndarm unverdaut durch und kommt im Dickdarm an. Kannst du da noch mal was zu sagen?
Wenn das im Dickdarm ankommt, dann ist es tatsächlich ein Problem in großer Menge. So, und mit der Betonung auf in großer Menge. Ein Pferd ist in der Lage, über die Länge des Dünndarms ganz problemlos in 24 Stunden, ja, das heißt, wenn wir jetzt Öl füttern in kleinen Dosen, dann kann es, wenn wir das jetzt in 3, 4 oder 6 Mahlzeiten aufteilen, kann es ganz problemlos 500 Milliliter Öl verwerten, ohne irgendeinen Schaden zu machen. Problem kriegen wir dann, wenn wir jetzt diesen halben Liter oder mehr auf einmal füttern würden. Aber das macht ja auch keiner, der alle Sinne beisammen hat. Wer bitte füttert einen halben Liter Öl einfach so pro Mahlzeit in ein Pferd? Ja, wenn wir das im Dickdarm haben, dann kann das tatsächlich zu Oxidationsprozessen führen. Ja, vor allem im Blinddarm erstmal, weil dann laufen die in den Blinddarm rein, der kann dann nicht allzu viel anfangen. Aber langfristig gesehen müssten wir schon eine immens höhere Menge in das Pferd tun, um tatsächlich einen Schaden, also einen merkbaren, nachweisbaren und vor allem gesundheitsschädigenden Schaden im Dickdarm überhaupt zu sehen. Das heißt, selbst wenn das mal passiert ist, ja, das Pony hat sich nachts frei gemacht und hat dann, warum auch immer, kein Pferd macht das, aber warum auch immer, hat sich da so ein Liter Öl reingepfiffen. Ja, also selbst Shetland-Ponys machen sowas nicht. Wir stellen es mal vor, ne, in der Theorie, dann würde das Pferd als allererstes Durchfall kriegen. Ja, direkt gefolgt von einem Flush-Effekt. Also das Pferd würde also eine relativ starke Diarrhö produzieren und hätte danach wahrscheinlich 2-3 Tage ordentlich Blähungen. Und dann würde sich das Mikrobiom aber auch wieder regulieren. Aber das ist ja jetzt ein Worst Case, ja, weil kein Pony nachts ein Liter Öl säuft. Aber wenn wir jetzt einfach eine relativ hohe Menge auf einmal füttern würden, dann hätten wir natürlich eine Oxidation im Dickdarm. Das würde der Dickdarmschleimhaut auch nicht besonders gefallen. Es würde auch dem Mikrobiom nicht so besonders gefallen erstmal. Aber bis wirklich was passiert, Also ich sag mal, dass das Mikrobiom kippt, wie man immer so schön sagt. Ich habe das auch gelesen, es würde die Darmflora zerstören. Das ist nicht richtig. Ja, so viel Öl ist das nicht. Und wir reden ja über eine immense Oberflächenmenge, die so ein Darm hat. Ja, wer so ein Darm mal aufgemacht hat, weiß, wie groß die Oberfläche eigentlich ist. Bis da irgendwas zukleistert oder irgendwelche Schäden an der Darmwand entstehen, braucht es schon ein bisschen mehr.
Wir mussten den in der Pato ja immer aufschneiden, auf der gesamten Länge.
Ja.
Viel Freude. Das heißt, wenn ich, das ist ja auch dieses Wort groß. Was ist eine große Menge Öl? Ja, das heißt aber, sollte ich eine zu große Menge Öl, ich fasse das mal kurz zusammen, füttern, dann überschreitet es die Dünndarmverdauungskapazität, wodurch es dann im Dickdarm landet. Und dort setzt es dann die Rohfaserverdaulichkeit und das Mikrobiom wird eingeschränkt.
Genau.
Und das kann dann schon zu Problemen, aber nicht quasi zu Katastrophen führen, sagen wir es
richtig.
Mal so.
Richtig, genau. Es führt zu Problemen, aber es führt nicht zu Katastrophen. Da gibt es auch viel Forschung zu übrigens. Ja, gerade im Topsportbereich hat man sich genau angeguckt, wie viel Öl verträgt so ein Pferd. Ne? Und die Obergrenze wird in der täglichen Fütterung wissenschaftlich, nicht, dass sie das nachmacht, ja, das ist nicht sinnvoll, das ist auch keine Fütterungsempfehlung, sondern man hat einfach mal die Grenzen in der Wissenschaft ausgelotet, wie viel Öl verträgt denn so ein Top-Sportpferd in Top-Leistung, ohne von den Hufen zu kippen. Ja, und da kommen Mengen einfach zum Tragen, die liegen bei 1000 Milliliter, also ein Liter am Tag, wo die Pferde immer noch Performance gebracht haben. Darüber hinaus hat man dann eben die Durchfälle gesehen. Deswegen hat man gesagt, okay, das ist jetzt Maximum. Was nicht heißt, dass ich das empfehle. Das ist ganz wichtig. Ja, das ist einfach nur das Ausloten der toxischen Grenze. Ja, und die liegt ungefähr da dann. Ja, und das heißt, wenn wir jetzt so Informationen hören, Pferde könnten kein Öl verwerten. Doch konnten sie. Und in diesen Forschungen, ja, bis in diese immensen Mengen hinein. Und nicht, dass wir die brauchen. Ne? Ich sage es nochmal, das ist nichts, was wir füttern sollten und auch nichts, was wir brauchen. Denn wo beginnt jetzt in der Praxis so beim Normalpferd die große Menge? Die beginnt immer bei der Frage, braucht mein Pferd überhaupt zusätzlich Öl in der Ration? Und da müssen wir uns fragen, wo kommt das eigentlich her, dass wir glauben, wir müssten überhaupt Öl füttern? Und das ist historisch gewachsen. Im Endeffekt. Das kommt aus einer Zeit, wo Pferde in Ständerhaltung standen, wo sie über den Winter gar kein Frischfutter hatten, wo sie auch nicht besonders viel Heu bekommen haben. Und da hat man also Studien gemacht, also die Studien an Vitaminen und so weiter, die sind ja auch jetzt nicht gerade neu. So die ersten wurden so in den Jahren, 1890, 1900 gemacht. Also das ist quasi gestern gewesen. Ne? Und tatsächlich hat man also festgestellt, und das waren Zufallsbefunde, dass Pferde also zum Beispiel manche Vitamine besser verwerten, wenn die Ölration etwas höher ist. Allerdings muss man sich eben diese Grundrationen dann mal angucken. Ja, und diese Grundrationen waren wirklich nicht das, was wir heute haben.
Sprich, ein gesundes Pferd bekommt genügend Fette über Gras, Heu und wenn es Hafer kriegt sowieso. Das heißt, da ist dann quasi das mit abgedeckt und eine Ölfütterung ist per se nicht nötig.
Richtig.
Jetzt wird's ja spannend. Wann empfehlen wir denn? Also ich bin natürlich als Tierarzt und ich nehme da gern die Klischee-Schublade auf. Das wird ja dann immer uns vorgeworfen. Naja, dann ist das Pferd total dünn und es kann halt nicht mehr gut fressen, weil keine Zähne mehr vorhanden sind. Und ich kann da auch zahnbehandlungstechnisch nichts mehr hübsch machen. Das kaut nur noch Wickel und spuckt aus. Es ist nur noch ein halbes Hemd. Ist meine Empfehlung Rationsberechnung und Auffüllen der Energie in den Maßen, die wir es in der Ration ausgerechnet haben, über Öl, weil Fett macht Fett, habe ich früher immer gesagt. Man muss da natürlich sehr vorsichtig sein, wenn man die Ration nicht kennt. Aber das ist der Klassiker, würde ich sagen. Ne? Schlanke Pferdzähne funktionieren nicht mehr und ich mache über die Heukorps eine Ölmenge drüber, um das auszugleichen.
Das ist eine gute Idee.
Ist das fahrlässig?
Nein, das ist eine super Idee, würde ich auch machen. Also, wenn gar nichts anderes mehr reißt und wir haben so ein Pferd, was dringend Energie braucht, dann ist die Zugabe von Öl eine sehr gute Angelegenheit. Weil so ein Liter Öl hat einfach richtig Power. Da sind je nach Öl ja so zwischen 30 und 40 Megajoule drin. Das heißt, wir haben, wenn wir jetzt so eine Menge einfach füttern, die sinnvoll wäre. Ja, und ich sage nochmal, so ein Pferd kann ganz problemlos mal eben ein Viertel Liter Öl verwerten. Ja, ich würde die zwar auch auf mehrere Mahlzeiten aufteilen, aber das Pferd, wenn das so eine Heukops kriegt zum Beispiel, kriegt er eh mehrmals am Tag Heukops. Und dann kann man das auf 3 Mahlzeiten, 4 Mahlzeiten aufteilen. So ein Viertel Liter ist dann nicht mehr so viel. Ja, und das bringt dem Pferd das energetische Äquivalent von einem ganzen Kilo Kraftfutter. Also Hafer
was
zum Beispiel.
Was es ja nicht kauen kann und deswegen
was
ja
es
auch
nicht kauen könnte, genau.
Ne? Genau, das ist ja dann immer das Problem. Gibt es noch andere Befunde oder sagen wir Situationen, wo du es empfehlen würdest?
Top-Sportpferde, die einfach sehr, sehr viel Dampf brauchen, ja, gerade so im Vielseitigkeitsbereich, manchmal auch im Springbereich oder eben auch im Rennsport. Bei Distanzpferden kann das sein, dass wir das machen müssen, je nach Außentemperatur, denn Öl wird warm verstoffwechselt, das heißt, die Wärmeproduktion bei der Ölverstoffwechselung ist etwas mehr, etwas höher, mit Betonung auf etwas. Also für ein Freizeitpferd ist das nicht relevant. Aber dann könnten wir, wie gesagt, beim Sportpferd drüber nachdenken. Und wir müssen zum Beispiel auch bei Pferden mit PSSM1 drüber nachdenken, wenn die Leistung bringen sollen. Das heißt, wenn die nicht durch schnell verfügbare Kohlenhydrate ernährt werden können aufgrund des Gendefekts und wir da große Probleme kriegen würden in der Leistungsfütterung, jetzt nicht für den Freizeitbereich, aber in der Leistungsfütterung, müssen wir in die Öle gehen. Weil da haben wir gar keine andere Wahl. Und da stammen übrigens auch diese Forschung her, wie viel ist denn möglich. Aber das sind so Situationen, wo man es einsetzen kann. Und natürlich mit so einem Schluck Öl übers Futter macht man auch erstmal nichts verkehrt, solange das vernünftige Qualität hat. Weil im Zweifel macht es halt auch einfach ein glänzendes Fell.
Da kannst du vielleicht auch noch mal was drüber sagen gleich. Bevor wir da aber einsteigen, würde ich gerne noch mal die Energie, weil du jetzt eine Zahl genannt hast. Wir haben ja Erhaltungsenergie, die wir brauchen, und Leistungsenergie. Und vielleicht wollen wir da auch noch mal kurz drüber sprechen, wie viel braucht denn ein durchschnittliches, nehmen wir 500 Kilo Pferd, an Erhaltungsenergie am Tag?
Das kommt ein bisschen aufs Pferd an, aber das ist so zwischen 50 und 65 Megajoule, was ein Pferd so braucht in der Haltung plus Arbeit, wenn es arbeitet. Und das ist das, was zu decken ist über Heu, Gras, mit Stroh vielleicht. Und ich meine, wir haben ja eher Probleme mit Übergewicht als mit Untergewicht eigentlich. Aber das ist in der Regel schon völlig gedeckt. Und erst wenn wir durch die Arbeit und durch eine, ich sag mal, etwas angehobene Kraftfutterration oder ähnliches diesen Bedarf nicht mehr decken, dann können wir eben auch extra Energie in Form von Öl nochmal oben drauf setzen.
Und da will ich nochmal rein. Bei einer Rationsberechnung gibt es ja die Begriffe leichte Arbeit, mittlere Arbeit, schwere Arbeit.
Ja.
So. Leichte Arbeit ist ja per Definition, lass mich nicht lügen, 15 Minuten Trab und 15 Minuten Galopp, richtig?
Ja, das kommt auf das Buch an, was man aufschlägt.
Ja, aber also nehmen wir mal die Durchschnittswerte.
Ja. Ich habe leider auch eine Definition gesehen von 20 Minuten Schritt, 10 Minuten Trab, 5 Minuten Galopp oder so. Und das ist also dann auch eher Erhaltung. Ne?
Ja.
Was hast du gesagt? 15 Minuten Trab und 15 Minuten Galopp ist auch, das trifft auch mehr meinen Geschmack.
Ja, also das ist leichte Arbeit.
Ja, ja, ja.
Und dann, also ich sehe das ja im Trainingskurs ganz viel, dass wir tracken ja ganz viel die Zeiten, wann wir uns in welchen Gangarten aufhalten und 15 Minuten Galopp, also
kann kaum einer.
Das macht ja kaum. Also das ist
macht
ja unfassbar. Das ist selbst für Menschen, der oben drauf sitzt, ja schon wirklich Hardcore.
Ja.
Und dann sind wir in der leichten Arbeit. Und wenn wir jetzt über Ölfütterung aufgrund von Leistung sprechen, reden wir über mittlere bis schwere Arbeit.
Ja.
Und da darf sich dann jetzt wieder jeder fragen, auch wenn ich glaube, ich habe harte Arbeit mit meinem Pferd
gemacht.
Wir reden nicht über mental oder meinetwegen auch fürs Nervensystem, Propriozeptionssystem, sondern wir reden ja über Megajoule, also Energie, Kalorienverbrauch. Eigentlich sprechen wir krass über Kalorienverbrauch.
Ja.
Dann wird keins dieser Pferde das Öl brauchen, wenn es eben nicht einen Befund hat oder, wie du sagst, Distanz, Vielseitigkeit. Aber selbst da, ich bin ja selber Busch geritten, wenn ich durch so einen E-Parcours im Busch reite oder da bin ich auch 10 Minuten am Stück im Parcours unterwegs und das ist schon auch anstrengend für mich alle Male. Aber da kratzen wir ja immer noch nicht an der Grenze, dass wir das, dass wir ja. die Ration nicht, wenn wir Kraftfutter nutzen und eine große Menge Heu haben, brauchen wir ja immer noch nicht reingehen. Das ja. heißt, wir bleiben ja eigentlich dann wieder bei absoluten Ausnahmefällen, wo wir das hier machen müssen.
Ja, und das ist ja auch eine Entwicklung unserer Zeit, das darf man auch nicht vergessen. Ich sage es immer auch in meinen Kursen, 1954 wurde leichte Arbeit definiert als leichter Geländeritt im Trab von 25 Kilometern. Das ist vor, ja, das ist 70 Jahre her, ja, da wurde leichte Arbeit mit 25 Kilometern im Trab definiert, ja, um das mal in den Kontext zu setzen. Und heute ist es halt was völlig anderes, aber wir sehen eben auch, die Leute machen das nicht mehr, die können das auch nicht. Und das ist wirklich schade eigentlich. Es wäre schön, wenn wir das wieder ein bisschen verändern könnten. Das ist gut mit unseren Trainingskursen, ne?
Aber das muss man mal tracken. 25 Kilometer reiten, ne? Also ihr seid alle herzlich eingeladen, euch so eine Running-App runterzuladen. Kann man kostenlos ja. machen und einfach in die Hosentasche stecken und das mal tracken, wie viel Kilometer du bei 40 Minuten Halle abreißt. Das ist ein absolut auf das ganze Gesamtkilometeranzahl ein Witz eigentlich, ne?
Ja, das sind 3 bis 5 Kilometer meistens irgendwo so die Ecke, ne? Und also. Das ist auch immer faszinierend. Und ich meine, ich bin ja ein Langstreckenreiter und natürlich sehe auch ich nicht mehr taufrisch aus, wenn ich 30 Kilometer geritten bin, wobei ich ja in der Regel mit Vollgepäck reite. Das heißt, wir sind langsam unterwegs, aber das ist natürlich auch anstrengend. Ne? Aber ich finde das auch ein super Anreiz übrigens. Ich finde das ein mega Anreiz, zu sagen, ja, wir werden noch besser und noch fitter. Ne?
Gut, also, aber da sind, um zu Fett zurückzukommen,
ja, genau.
Trainingsausflüge, die Frage, die du dir das stellen darfst, braucht mein Pferd das? Und die Wahrscheinlichkeit wird ein klares Nein sein. Jetzt kommen wir zu dem sehr dünnen Pferd, was, wo wir gesagt haben, das kann einfach Sinn machen, dass wir jetzt Öle hinzugeben. Wir dürfen die Menge nicht überschreiten, der Dünndarm, Verdaulichkeit, Kapazität sozusagen, langes Wort. Jetzt, wenn wir Leinöl nehmen, und das ist natürlich auch immer ein Kritikpunkt, der auch aus meiner Sicht nicht ganz dran vorbeigeht, das wird ja ranzig. Also Leinöl, wie du schon gesagt hast, reaktionsfreudige chemische Grundstrukturen dahinter.
Ja. Ja.
Worauf müssen wir achten?
Ja, also das ist korrekt. Leinöl ist einfach ein empfindlicher Stoff und ich würde immer dazu raten, Kleingebinde zu kaufen und auch wenn es geht, direkt beim Hersteller. Ne? Wir haben ja mehrere Leinölhersteller, also Ölmühlen, die jetzt für den Pferdebereich produzieren, also eben auch in Gebinden, wo wir mit was anfangen können, weil mit so 500 Milliliter Gebinden können wir halt im Pferdebereich auch nichts anfangen, das ist einfach zu wenig. Aber dadurch, dass eben Leinöl aus 50-60% Alpha-Linolensäure besteht, also diese mehrfach ungesättigte, ist es eben empfindlich auf Sauerstoff, Licht, Wärme. Also auf Luftexposition, auf Lichtexposition und auf Wärme. Und es muss einfach kühl aufbewahrt werden. Das ist keine Neuigkeit, das steht auch auf jeder Flasche drauf. Denn wenn das natürlich ranzig wird, dann entstehen da Peroxide und freie Radikale und die machen auch diesen beißenden Geruch dran und das wird natürlich dann für die Leber nicht so dolle sein und auch für die Darmschleimhaut nicht so dolle. Aber ohne Kühlung und ungeöffnet hält sich sowas auch einen Monat, ja, ohne Kühlung, also bei Zimmertemperatur 20, 25 Grad, dann kann es eben ein Problem geben, aber wenn das vernünftig kühl ist, also so 10 Grad oder so, also in einer vernünftig gekühlten Futterkammer, und das sollte eben generell so sein, dass Futter kühl und dunkel aufbewahrt wird, dann hält sich das sehr, sehr lange, ja, also mehrere Monate auch ungeöffnet und deswegen bin ich da relativ entspannt. Das heißt, kühl und lichtgeschützt aufbewahren, nicht der Sonne oder dem UV-Licht aussetzen, kleine Flaschen kaufen und dann sind wir schon ganz, ganz weit vorne. Das gilt aber, ich bin ganz ehrlich, das gilt für alle Öle. Gerade für alle kaltgepressten Öle. Das ist jetzt nicht nur das Leinöl, was dann empfindlich ist, sondern das sind alle Öle, die empfindlich sind, weswegen wir eben da schon so ein bisschen gucken sollten, dass es eine vernünftige Qualität hat. Aber ich bin ganz ehrlich, wir füttern ja auch, wenn wir zumindest alle Sinne beisammen haben, keine, oder wir selber essen ja auch nichts, was so fröhlich vor sich hin oxidiert hat und 3 Monate in der prallen Sonne da auf der Fensterbank vor sich hingeschwitzt hat. Also sollten wir ja nicht.
Es gibt nichts, was es nicht gibt, deswegen kommt es wahrscheinlich auch zu diesen Themen.
Das, Stimmt. Ja. Aber dann, wie gesagt, wir müssten dann aber auch natürlich drüber sprechen, wenn das ja eben auch die Öl- und Fettanteile auf dem Gras auch ranzig werden übrigens.
Ja.
Und das heißt, auch das Pferd kann in geringen Mengen auch mit solchen Sachen umgehen. Was kein Freibrief ist, schlechtes Öl zu füttern. Ja.
Das ist eine spannende Frage, wer jetzt von uns das Leinöl zu Hause im Kühlschrank stehen hat.
Ja, genau. Wir haben, also ich habe sogar nicht nur das Leinöl im Kühlschrank stehen, ich habe sogar auch das Olivenöl im Kühlschrank stehen.
Ach, ja,
beides.
Ja. Wir haben nur Leinöl bei uns zu Hause. Nee, natürlich dunkle Flasche, das ist ja das Spannende bei den Menschen. Ja. Da, ne, sieht man ja, dass die Flasche schon dunkel ist, lichtgeschützt und so. Und nach Öffnung halt natürlich kühl im Kühlschrank. Also wenn du deine Flasche zu Hause jetzt nicht im Kühlschrank hast, ist jetzt die Zeit aufzustehen und es zu tun.
Ja.
Kommen wir noch zum nächsten Punkt. Und zwar ist dann die Alternative, die bei Leinöl ja nun jetzt schnell ranzig wird. Wir haben das jetzt ins Verhältnis gesetzt, aber wir haben erklärt, woran das liegt, ne? Licht, Sauerstoff, Wärme. Deswegen wird dann gesagt, füttert Ölsamen, ne? Also das ist dann die natürliche Fütterung, die dann mit ins Spiel reinkommt. Und auch da habe ich in mein schlaues Fütterungsbuch gelesen, natürlich zur Vorbereitung. Und ich finde es so spannend, weil da steht tatsächlich drin, Ölsamen kommen in der Pferdefütterung eigentlich nicht in Frage, weil sie wenig schmackhaft sind oder wenig verdaulich oder aber unverträgliche Inhaltsstoffe aufweisen. Und also sind jetzt Hanfsamen oder Kokos oder Raps, ist das jetzt als Samenvariante eine Alternative? Oder sind die das Uraltbuch, was ich aus meinem Schrank geholt habe? Wie kommt es dazu? Klär uns da nochmal auf.
Tja, das ist eine Entwicklung unserer Zeit, ne? Also grundsätzlich ist es natürlich korrekt, dass in so einem Leinsamen selber ist ja eine Menge Öl drin. Deswegen macht man ja auch Öl, Leinöl draus, ne? Also in diesen Ölsaaten haben wir irgendwo so zwischen 20% und 50% Öl, je nach Art der Saat, in diesem Samen, in der Trockensubstanz. Ne? Und deswegen nutzt man sie ja zur Ölproduktion. Aber wir haben ja noch alles, ganz viel anderes Zeug da drin. Das darf man nicht vergessen. Wir haben Ballaststoffe dabei, wir haben Proteine dabei, da sind natürlich auch ein paar Mengen Spurenelemente, Vitamine mit drin, aber eben auch noch Sekundärstoffe, die es halt problematisch machen. Zum Beispiel beim Leinsamen, den müssen wir auf jeden Fall vorher cracken und sicherheitshalber dann auch nochmal aufschwemmen. Ansonsten wird es da natürlich zur Blausäureproduktion im Darm kommen. Das ist so eine Sache. Dann haben wir andere Opportunistenpflanzen, wo wir ganz vorsichtig sein müssen, was wir da eigentlich in welcher Menge füttern. Denn in dem Moment, wo wir in die Ölsaaten gehen und sagen, okay, wir möchten mit den Ölsaaten unsere Ölration aufwerten, kommen da eben noch allerlei Stoffe. Wie gesagt, Proteine, Mengen, Spurenelemente und so weiter. Aber im Zweifelsfalle eben auch Schwermetalle. Denn wir haben dummerweise dann da die Situation, dass das alles Opportunistenpflanzen sind. Das ist egal, ob das der Hanf ist oder eben auch die Sonnenblume, ne, und die einfach aus Monokulturen kommen. Ne, das muss uns auch klar sein, dass auch so Sonnenblumenkerne Monokulturen sind. Und je nachdem, was da angebaut wird, müssen wir uns eben auch fragen, warum landet das in der Tierfütterung und nicht in der Ölproduktion? Ja, wofür ist das eigentlich produziert worden? Was ist das für eine Qualität? Was ist das für ein Boden? Wo kommt das her? Was ist das für eine Qualitätsstufe? Ist das für die Ernährung zugelassen? Also für Humanernährung auch. Das heißt, hat da jemand mal nach Quecksilber geschaut und Blei und so weiter und so fort oder halt nicht? Ja, und das ist immer ganz schwierig, weil wir sehen es in der Praxis ganz häufig, dass dann eben Ölsaaten gekauft werden, auch gefüttert werden, die besonders günstig waren. Denn Ölsaaten sind, wenn die für den Human oder für die Humanernährung zugelassen
mega
sind,
teuer. Sind
mega teuer. Und das hat einen Grund. Und das hat auch einen Grund, warum sie dann nicht so teuer sind, wenn wir sie aus anderen Quellen beziehen. Ich will da gar nicht drüber lästern, aber da gibt es durchaus Quellen, wo ich die Frage stellen muss, wo kommt das Zeug denn her? Ja, wo genau ist denn diese Monokultur gewachsen? Denn wir stellen uns das ja immer so unfassbar romantisch vor, so eine Hanf- oder eben auch so eine Sonnenblumenmonokultur. Das sind, das sind Flächen, die, da kommen unglaublich große Mengen Pestiziden zum Tragen. Ja, und je nachdem, für was da produziert wird, zum Beispiel Sonnenblumenöl, da wird auch Kraftstoff draus gemacht. Denen ist total egal, wie viele Pestizide da drauf sind oder Insektizide. Das ist denen wurscht, ja, weil da wird Kraftstoff eigentlich draus gemacht. Wenn da aber was abgezweigt wird, ja, weil es halt gerade übrig war und das landet dann für kleines Geld in der Tierernährung. Ja, das wird nicht so gut untersucht, wie uns das gerne, wie wir das manchmal glauben. Ne? Und dann bin ich da durchaus, müssen wir die hässliche Frage zulassen, Pest oder Cholera. Ne? Was füttern wir denn da genau? Und es muss, also all diese Ölsaaten müssen einbilanziert werden. Das heißt, wenn wir jetzt plötzlich mit 100 oder 200 Gramm Sonnenblumenkernen arbeiten oder in Hanfsamen und so weiter, die bringen, wie gesagt, allerlei an anderen Makronährstoffen mit und auch an Mikronährstoffen. Und das muss einfach angeschaut werden. Das können wir nicht so einfach in die Ration tun, weil das Effekte haben wird.
Ne? Ich überlege gerade, ich kaufe für mich fürs Müsli manchmal Hanfsamen, die ja dann auch gekühlt stehen müssen übrigens.
Ja, dunkel.
Dunkel und gekühlt. Und das ist, also wenn ich diese Dose, wenn ich jetzt deine 200 Gramm am Tag höre, da wird mir ganz Angst und Bange. Ich mache da immer nur so ein Teelöffelchen drüber und denke immer so, oh ja, jetzt hast du wie viel Euro da jetzt gerade drauf?
Ja, genau.
Spannend, aus der Perspektive habe ich es noch gar nicht gesehen. Aber auch da natürlich wieder die Frage, braucht das Pferd es dann überhaupt, ne? Weil wenn es die Öle nicht braucht, braucht es halt auch die Hanfsamen nicht oder die andere Alternativen.
Und das bisschen Öl, wie gesagt, was das Pferd an sich wirklich braucht, das kommt aus dem Gras und aus dem Heu. Das reicht eigentlich auch. Und wir brauchen an sich normalerweise beim Durchschnittspferd gar kein extra Öl. Und wenn wir es brauchen oder wenn man es halt auch füttern möchte, dann würde ich auch tatsächlich eher den Weg über die Öle machen und gar nicht den Handstand über die Ölsaaten. Es wird auch immer mal wieder postuliert, dass Pferde das Öl aus, also Normalöl gar nicht verwerten, nur aus Ölsaaten, was ja auch physiologisch gar keinen Sinn macht.
Fett bleibt Öl. Im Dünndarm.
Ja, Öl ist Öl. Ja. Und ich vermute eher, dass tatsächlich durch die Ölsaaten mehr Öl im Dickdarm ankommt als durch reine Ölfütterung.
Zum Abschluss, erzähl uns noch was über das glänzende Fell. Ist das jetzt ein gutes Zeichen? Ist das ein schlechtes Zeichen? Scheidet die Haut dann das Öl aus, weil es viel zu viel ist und ich weiß, wohin damit? Oder gibt es dem Haar die Kraft, dass es toller aussieht und das Pferd deswegen gesünder ist? Oder ist das alles irgendwie an der Haare?
Tatsächlich habe ich das auch irgendwann gelesen, das ist aber schon eine Weile her, dass Pferde Fett ausschwitzen würden, weil sie es nicht verstoffwechseln könnten. Das muss ich erst sacken lassen, aber das ist schon wieder eine Weile her, wo ich das gelesen oder gehört hatte. Und das ist natürlich, das geht natürlich so nicht. Also Pferde können Fett nicht ausschwitzen. Natürlich, also Schweiß vom Pferd, also reiner Schweiß besteht nicht nur aus Wasser, sondern da sind Proteinsubstanzen auch mit drin, also Proteinverbindungen. Deswegen schäumt ein Pferd ja, wenn es schwitzt, so weißlich. Aber die Nahrungsfette selber werden jetzt nicht direkt über die Haut ausgeschieden. Was oder wo wir oder wo der Körper einfach Öle oder Fette nutzt, ist natürlich zur Formation von Sebum. Also die Sebumdrüsen oder die Hauttalgdrüsen, die und dieser Hauttalg, der ist natürlich fetthaltig und das ist auch ganz gut so. Die funktionieren ja auch im Endeffekt besonders gut, wenn das Pferd sehr viel schwitzt und aber auch, wenn die Haut einfach in die Tiefe durchblutet. Das heißt, ein Pferd beginnt dann durch vermehrt zu glänzen, wenn das adäquat schwitzt und wenn die Haut wirklich bis in alle Schichten, die durchblutet sind, auch durchblutet. Und dann wird auch die Sebumdrüse deutlich aktiver und sie wird auch besser versorgt, weil auch die ist natürlich ans Gesamtsystem angeschlossen. Und wenn das Pferd adäquat Nahrungsfette aufnimmt, dann hilft das natürlich auch dieser Drüse adäquat Hautfett zu produzieren, was dem Fell hilft, Wasser abzuweisen. Das heißt, diese Sebumdrüse gibt ja Hautteig ab, der sich dann auf dem Haar wiederfindet und auch auf der Haut. Das ist eine natürliche Schutzfunktion, weil wenn das Pferd das nicht hätte, dann würde das im Wasser wegschrumpeln. Das heißt, in dem Moment, wo das Pferd dauerhaft im Regen stände, würde das so schrumpelig wie wir nach einer Stunde in der Badewanne. Und das ist natürlich kein Erfolgskonzept, deswegen hat das Pferd so viel Hautteig, damit genau das eben nicht passiert, weil nach dem Schrumpeln wissen wir alles, die Haut super trocken und rissig. Ne? Und dafür gibt es eben das Hautfett. Also das, weswegen wir uns eincremen ganz häufig, braucht das Pferd nicht, weil es hat eben diese Drüse. Und tatsächlich, wie viel und was für Nährstoffe in diese Drüse dann gelangen, steuert der Körper komplett selbst. Ja, das heißt, das wird schon so gebaut und es ist jetzt nicht, wenn jetzt große Mengen Fett füttert, kommen die nicht über die Haut raus, sondern die kommen im Zweifelsfall, wenn das Pferd, hatten wir eben geklärt, wenn das Pferd die wirklich nicht verstoffwechseln würde, würden wir die im Kot sehen. Ja, aber das ist wirklich eher ungewöhnlich, dass wir da irgendwas sehen. Übrigens, der Glanz von Pferdeäppeln kommt auch nicht vom Fett, sondern die glänzen wegen der Feuchtigkeit. Es ist also kein Fettüberzug auf Pferdeäppeln. So oder so, also das Pferd schwitzt jetzt nicht, wie man sich das vorstellen mag, Fett aus. Und wenn das Pferd natürlich sehr viel Hautteig entwickelt, also eure Pferde fettig sind, dann ist das meistens, weil sie eben nicht ausreichend schwitzen, weil sie nicht ausreichend durchbluten und weil sich die oberen Hautschichten nicht so abschrubben, wie sie sich abschrubben sollten. Denn Haut wächst ja von innen nach außen im Endeffekt. Die ganz äußere Schicht ist so geschichtet und je weiter wir nach oben rauskommen, desto eher wird das Pferd also Haut abschuppen. Und das kann es natürlich ganz aktiv, ja, wenn diese Haut eben auch genutzt wird. Und da gehört eben Schweiß und Durchblutung mit dazu und natürlich Putzen. Ja, und ganz viele Pferde, die einfach sehr, sehr, sehr fettig sind, die würden wahrscheinlich eher davon profitieren, wenn die sehr, sehr deutlich, also wenn die wirklich mal besser geputzt würden oder intensiver geputzt würden und danach auch mal in Dreck dürfen. Denn Dreck oder Sand oder halt, ja, Dreck, ja, ist ganz, ganz elementar für Pferdefell und es hilft ganz, ganz stark, einfach die obersten Hautschichten abzuschrubben. Ne? Und das ist ein normaler Prozess. Gerade im Fellwechsel ist der etwas intensiver. Ne? Deswegen werden viele Pferde dann auch noch ein bisschen schuppiger.
Da muss ich ja jetzt provokativ fragen. Das heißt, wenn ich Leinöl fütter, kriege ich gar kein glänzendes Fell?
Doch, natürlich kann das helfen, wenn ich dann, also wenn so ein bisschen Verstärkung da ist, aber es wird nicht glänzen, darara, über ein Maß hinaus.
Okay.
Also wir sehen das ja, wie gesagt, im Zweifel macht es ein glänzendes Fell, aber sicherlich nicht, weil der Körper versucht, es loszuwerden, sondern weil er sich freut, so ein bisschen extra noch in die Sebumdrüse reinzuschieben.
Und dann schwitzt es nicht aus, sondern es geht über die Talgdrüsen, was definitiv
genau
ein anderer Weg ist, sagen wir es mal
ja.
So.
Genau. Wie gesagt, also der Fettanteil im Schweiß ist wissenschaftlich werden wir da sicherlich mit sehr viel Glück einzelne Moleküle finden. Aber nicht
aber
signifikante
sonst
Mengen.
Nicht.
Ja, und wahrscheinlich haben die sich nur verlaufen.
Sehr gut. Das heißt, wir halten fest, Fette braucht das Pferd in seiner Ration.
Ja.
Das wird normalerweise abgedeckt durch Heu und Gras und wir brauchen nichts zusätzlich geben. Das halten wir schon mal für alle fest. Ja, wir haben ein bisschen über die Menge der Energie gesprochen heute. Mhm. Es gibt wenige Ausnahmen, wo wir Öle nutzen können, um die Energie zu bekommen. Mhm. Dann in kleinen Mengen, verteilt auf den Tag, optimalerweise. Sollte das Pferd aber mal ein bisschen mehr bekommen haben, in der Vergangenheit geht die Welt auch nicht sofort unter. Mhm. Vielleicht als Abschluss, kennst du Pferde, die mit zu wenig Fett Symptome gezeigt haben? Also, dass ich sehe, mein Pferd, nee.
Kein einziges.
Kein einziges. Ja.
Kein einziges. Also in der Regelration mit Heu und Stroh und Gras habe ich ein Öldefizit noch nie gesehen. Ich wüsste auch nicht, wie man das tatsächlich auch wissenschaftlich darstellen könnte, weil eben in allen Futtermitteln, die ein Pferd aufnimmt, selbst wenn es kein Kraftfutter kriegt, Nahrungsfette enthalten sind. Und ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich im Normalbereich mit einer normalen Menge Öl, die da gefüttert wird, dieser Schluck übers Futter, oder eben auch im Sportbereich große Mengen auch noch nie negative Effekte in der Praxis gesehen habe.
Das halten wir so fest und ich hoffe, dass du da draußen jetzt einiges an Wissen mitgenommen hast über Fette und Öle. Hör dir den gern nochmal an, leite ihn gern weiter, wenn du jemand hast, der sich da unsicher fühlt, weil wieder das Pferd wieder keine Gallenblase hat, was es nicht hat, trotzdem hat es Galle, genau. Und bei dir, Conny, bedanke ich mich sehr für diese Aufklärung, für das Gespräch und bin gespannt, was für Rückmeldungen wir bekommen zu diesem Thema und dann hören und sehen wir uns bestimmt ganz bald zu irgendeinem neuen Thema, was sich die Pferdewelt wieder einfallen lässt, wieder.